24 bottles of people. And now in season 16. Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 16 ist Josef Fritz. Man kann ihn guten Gewissens als Mr. Aufsichtsrat im deutschsprachigen Raum bezeichnen und genau das ist die Gelegenheit für einen Deep Dive in dieses Thema. Lieber Herr Fritz, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich möchte einleitend sagen, immer dazu, warum ist mein Gast gerade jetzt hier? Sie haben in den vergangenen Tagen einen wirklich wunderbaren Brief geschrieben. Es ist ein Abschied, es ist eine lange Karriere, es geht um Aufsichtsräte, da kommen wir dann dazu. Karriere, Werdegang, Podcast ist der Start. Ja, eine Karriere im Bankenbereich, im CEO, CFO, Bankwesen, Bauindustrie, bitte ein paar eigene Worte. Wie ist es bei Ihnen damals losgegangen?
Ich bin ein studierter Jurist, bin ins Bankwesen eingetreten, bin noch ein gelernter Bankier von der Pike auf und war damals bei der zweitgrößten österreichischen Bank, der Länderbank, und hatte eben das Riesenglück, dass ich nach einer kurzen Phase im Marketing eingeladen wurde, in die Generaldirektion zu kommen. Da gab es eine kleine Stabseinheit und die betreute die Beteiligungsunternehmen der Bank. Das war ihm damals eine noch ganz andere Zeit, in denen es Banken möglich war, Industriebeteiligungen, aber auch andere Arten von Beteiligungsunternehmen als Eigentümer zu führen, was ja heute nicht mehr möglich ist. Und die Länderbank war damals so quasi führend. Sie hatte an die 200 Beteiligungen. Die Perlen der österreichischen Industrie, damals oder heute noch immer börsennotiert, eine Lenzing, eine Porr, damals eine Wagner Bierau, eine Voith, ein Perlmoser Konzern und wie sie alle hießen. Ja, und das ging nicht nur in der Industrie, sondern ging auch zu einer eigenen Bankengruppe, Versicherungsgruppe, exportorientierte Unternehmen, handelsorientierte Unternehmen, ja bis zur Kultur, Theater in der Josefstadt, Kammerspiele, alles Länderbankbeteiligungen. Und in Summe war das doch ein riesengroßer Bereich, der mit Tochter- und Enkelgesellschaften so an die 800 Unternehmen umfasste.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Die Kreditanstalt war damals auch sehr stark in die Richtung tätig. Die beiden sind ja dann irgendwie zusammengekommen und ja, Bankengeschichte, aber ich bin glücklich, dass wir das jetzt zu Beginn dieses Podcasts so ausführlich besprochen haben. Und was war damals Ihre Funktion in diesem? War das Beteiligungsmanagement auch oder um was ging es da?
Im Beteiligungsmanagement war man so quasi der Eigentümervertreter.
Okay.
Man war der Ansprechpartner für die Vorstände dieser Unternehmen. Man war der Koordinator für die anderen eventuellen Miteigentümer, wenn die Länderbank nicht allein Eigentümer war. Und man hat auch vor allem die Aufsichtsräte aus dem eigenen Haus, aber natürlich auch alle anderen betreut und nahm inhaltlich so quasi die Eigentumsrechte wahr mit dem Ziel, Unternehmen in ihre weitere Prosperität zu führen.
Wir sprechen in dieser Folge über Aufsichtsräte. Sie waren damals in sehr jungen Jahren. Waren Sie da auch schon Aufsichtsrat?
Ja, begonnen hat eigentlich alles immer mit der Schriftführung in den Aufsichtsratssitzungen. Und die Insider haben damals schon gesagt, nicht der Vorsitzende ist die wichtigste Person in der Aufsichtsratssitzung, sondern eigentlich der Schriftführer, weil der hat die gesamte Macht darüber. Ich habe das am Anfang für eine völlig überzogene Darstellung gehalten, habe es aber dann später gelernt, dass da unglaublich viel an wahrem Kern drinnen steckt. Und so war man halt fast überall Schriftführer, wurde dann aber später auch mit anderen eigenen Aufsichtsrats-, Beiratsmandaten, Stiftungsvorstandsmandaten betraut.
Ich finde da ja diesen spannenden Text auf einer Homepage über Sie, wo ihm steht, 20 Jahre im Topmanagement, CEO, CFO im Bankwesen, Bauindustrie. Nächster Punkt.
Ja, das hat so quasi damals niemand verstanden. In der österreichischen Wirtschaftsmagazinzeitung war damals der Trend das unumstrittene Nummer 1 Magazin. Und wenn jemand im Trend so quasi, wenn da eine Story gewidmet wurde, dann hat man gewusst, man ist wirklich so quasi in der Karriere, man hat es geschafft.
Ich muss wieder ins Wort fallen, man darf nur nicht Manager des Jahres werden.
Weil genau, das war der definitive Abstieg, völlig richtig. Genau. Ja. Nein, und mein Wechsel nach 12 Jahren in der Länderbank war ja ein Aufstieg, nämlich damals mit extrem jung für die damalige Zeit. Mit 36, 37 Jahren wurde ich Vorstand einer Aktiengesellschaft. Nur die Journalisten hatten das nicht verstanden. Wie kann man vom Olymp des Bankwesens in die Niederungen der Bauindustrie steigen, auch wenn die Position so quasi ein großer Aufstieg war? Und wer mich aber nicht gut kannte, der konnte das nicht nachvollziehen. Ich habe schon im Gymnasium in den Ferienmonaten am Bau als Hilfsarbeiter gearbeitet. Ich habe während des Studiums am Bau als Hilfsarbeiter gearbeitet. Also Bau ist etwas gewesen, was mich immer schon begleitet hat. Und die Länderbank hatte damals im Beteiligungsbereich die 6 größten Bauunternehmen waren Länderbankbeteiligungen. Das war so ein richtiger Cluster, würde man das heute nennen. Und ich habe diesen Baucluster auch betreut. Das heißt, der Wechsel von Bankwesen in die Bauindustrie war für mich eigentlich ein leichter Schritt. Wiewohl die Bank hat mir das ja selber gar nicht zugetraut, weil sie hat mir nur einen einjährigen Vorstandsvertrag gegeben mit einer sogenannten Optionsklausel zur Rückkehr in die Bank. Aber es ist so gekommen, wie ich sie hier erwartet habe. Bauindustrie hat mir riesengroßen Spaß gemacht und habe mich extrem wohlgefühlt.
Da lassen wir den Karl-Heinz Strauß lieb grüßen, der war auch Banker, bevor er die Bohr übernommen hat. Also gute Karriereweg offenbar. M&E-Branche steht als nächster Punkt da.
Ja, das ist ein bisschen später in meinem Leben, nach 12 Jahren Bankwesen und nach 15 Jahren Bauindustrie, wurde ich angerufen eines Tages vom Dr. Taus, der ein markanter Industrieller Österreichs war, und der hat seine eigene MTH-Gruppe und hat mir eben den Job angeboten als CEO der IPO-Gruppe innerhalb der MTH, und dort war eben das Geschäftsmodell Merger and Acquisition und ein bisschen auch Venture Capital. Und der hatte eben klassisch, was ich gelernt hatte, Beteiligungsmanagement. Er hat 20 Beteiligungsgesellschaften mit 4 Fondsgesellschaften betrieben und hat gesagt, ja, das ist genau das, wo wir dringend jemanden suchen. Und so bekam ich das Angebot, eben der CEO der IPO in der MTH zu sein.
Management Trust Holding, und IPO heißt eigentlich Initial Public Offering in meiner Welt. Genau. Aber es ging nicht um die klassischen Börsegänge ins Retail rein, oder?
Nein, aber man hat den Namen schon bewusst abgeleitet von dem, was im allgemeinen Sprachgebrauch als IPO verstanden wird. Diese Börsennähe und diese Börsengänge, weil ja die Beteiligungen mit dem Endziel da sind, dass man ein Unternehmen groß und stark macht und dann im Idealfall an die Börse bringt.
Okay, wunderbar. Systemgastronomie, es wird spannend. Es
bleibt ja, das ist wieder, ich komme aus einem Familienunternehmen und meine Eltern hatten mehrere gastronomische Einrichtungen, vom Kaffeehaus bis zum Hotel Garni. Und ich war daher in ganz jungen Jahren immer schon als ein Vielarbeitender, weil das in einem Familienunternehmen gar nicht anders geht. Und daher Kaffeehaus ist mir bis zum heutigen Tag aufs Engste vertraut, aber es war mir von Kindesbeinen im wahrsten Sinn des Wortes vertraut. Und bei der Management Trust Holding war ein Unternehmen damals in großen Schwierigkeiten. Das kommt in dieser Entwicklung immer wieder vor, weil die Expansion zu schnell erfolgt. Mhm. Und so hat man gesagt, Dr. Fritz soll jetzt so quasi ins Operative wieder gehen und soll helfen, in diesem Familienunternehmen nach dem Rechten zu sehen und dort die Interessen der Eigentümer wahrnehmen und vor allem dort wieder die Reputation bringen und auch wieder so quasi die Ordnungsmacht herstellen, dass das Unternehmen in die richtigen schwarzen Zahlen wiederkommt und eine gute Zukunft hat. Und Systemgastronomie heißt eben, dass damals diese Familiengruppe, die ist die bekannteste in Österreich im Bereich des Kaffeegeschäfts und hatte auch die Idee, damals war das so quasi Starbucks, das ganz große internationale Vorbild, eine eigene Gastronomiekette zu gründen, auch erfolgreich gemacht, die Coffee Shop Company. Und die hat dann sogar in manchen Teilen Starbucks erheblich überflügelt, weil zum Beispiel am Flughafen in Kairo gab es, glaube ich, 9 Coffee Shops und nur 2 Starbucks-Geschäfte. Und daher Systemgastronomie und Franchise-Wesen habe ich auch da gelernt und bin sehr vertraut geworden mit dem.
Also da steckt ja schon viel Familienunternehmen auch in der ganzen Genese natürlich drinnen, aus der eigenen Geschichte und auch über die ganzen verbundenen Konzerne, wo sie gearbeitet haben. Immobilien ist auch noch so ein Schwerpunkt, der angeführt wird, kurze Worte vielleicht.
Ja, weil die ganze Bauindustrie ist ja ohne Immobilienbewirtschaftung dem Grunde nach gar nicht möglich. Aber ich war auch im eigenen Immobilienmanagement tätig, bei einer Gruppierung, die in Österreich, in Deutschland, in Ungarn, in Rumänien eigene Fachmarktzentren errichtet hat. Die Unternehmung war damals so quasi der Vorreiter und hat auch den Begriff, der heute im Sprachgebrauch üblich ist, Fachmarktzentrum, aber die haben das geprägt und die haben Fachmarktzentren überall errichtet und ich bekam die internationale Expansion auch da in meine Agenten und habe eben damals auch Ungarn, Rumänien, Deutschland, aber auch natürlich Österreich in der Immobilienseite betreut, bestehende Immobilien, aber auch in der Neuentwicklung.
Als wir uns da auf LinkedIn connected haben und ich eben auf den Brief reagiert habe, habe ich gewusst, ich kenne ihn von irgendwoher. Ja, natürlich, ich bekannter Manager, gar keine Frage, kann man schon so auch kennen, aber irgendwie habe ich das, sie haben mir dann auf die Sprünge geholfen, Wirtschaftsblatt. Genau. Ich war lange Zeit beim Wirtschaftsblatt und da haben wir, glaube ich, entweder Interviews oder…
Genau, wir haben im Wirtschaftsblatt einige Interviews, weil ich damals freundlicherweise öfter zu Interviews eingeladen wurde. Und mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass Sie damals zuständig waren für ein Börsenspiel, wo man als Eingeladener Aktientipps abzugeben hatte. Und die wurden dann eine Woche lang gegen den Index verglichen. Und am Ende der Woche hat man so quasi entschieden, ist der Index der besser Abschneidende oder ist man mit seinen Aktientipps besser abschneidend gewesen. Und da durfte ich halt, glaube ich, einige Runden im Sattel bleiben und wurde dann auch vom Index abgeworfen.
Ich weiß schon, das haben wir für die Zeitung gemacht. Solange man den Index geschlagen hat, ist man im Sattel in diesem Sprachbild geblieben.
Genau.
Und dann ist der Nächste oder die Nächste dran gekommen. Ja, war lustige Sache und solche Sachen haben immer ein bisschen einen Basisvoyeurismus bei den Lesern ausgelöst. Natürlich, wer da am längsten im Sattel bleiben kann. Aber danke auf jeden Fall für die Auflösung. Und danke auch für die Schilderung dieser Early Years, die, glaube ich, sehr, sehr viel schon zeigen, warum das Thema Aufsichtsrat kein fremdes ist. Letzte Frage vorab. Als langjähriger Manager, operativer Top-Manager, wie sind denn mit den Aufsichtsräten immer gegangen?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Das ist natürlich von der Begrifflichkeit. A und R ist immer das, was für mich für Aufsichtsrat steht. Und der Buchstabe A steht für Aufsicht führen. Mhm. Und der Buchstabe R steht für Rat geben. Und das, was sich so dramatisch gewandelt hat, ist, dass der Buchstabe A in der Bedeutung ganz nach unten gewandert ist, weil das Aufsicht führen, das früher mal das Markante und im Vordergrund Stehende war, ist heute nur mehr eine Basisanforderung. Hingegen ist der Buchstabe R in der Wertigkeit ganz massiv in die Höhe geschossen, weil heute das Ratgeben, vor allem jetzt ein Adjektiv davor, das man in Österreich nicht gut aussprechen kann, unabhängig Ratgeben, das steht mittlerweile im Vordergrund und da sieht man schon, dieses Aufsichtsratswesen hat sich von einem klassischen Old Boys Network und das Mandat hat man eher als Ehrenmandat verstanden. Wichtig war nur auf der Visitenkarte steht, Christian Drastil, Mitglied des Aufsichtsrats und dann ein möglich prominentes Unternehmen.
Steht gar nicht, ich habe gerade geschaut, mir steht gar nicht, aber okay.
Ja, genau. Aber hat sich gewandelt zu heute einem ganz anderen Verständnis. Es ist eine hochverantwortungsvolle Aufgabe, die man höchst professionell auszuüben hat und bei der man mit dem gesamten Privatvermögen im Worst Case haftet.
Jetzt sind wir mittendrin. Ich habe mich bezogen auf einen Abschiedsbrief und der beginnt auch mit Abschiedsworte, müssen so kurz sein wie eine Liebeserklärung. Das hat mich dann noch mehr reingeholt, in Kontakt aufzunehmen. Danke oder wieder aufzunehmen. Danke, dass es so schnell geklappt hat. Aber wir beginnen nicht mit Abschied, sondern mit Beginn dieser Geschichte Board Search. Was waren die Motive? Was ist der Einsprungspunkt gewesen? Und wie rasch ist es so groß geworden, wie es geworden ist?
Also es geht noch ein bisschen noch einmal zurück in die Ursprünge der Länderbank, ins Beteiligungsmanagement. Dort ist so quasi die Affinität, auch die große Liebe, die große Zuneigung zu dem Thema Aufsichtsrat in mein Herz eingepflanzt worden und hat mich ja nie verlassen. Auch in meiner Top-Management-Zeit in den 20 Jahren hatte ich immer Aufsichtsräte über mir. Wir hatten Beteiligungsstrukturen. Ich war in Stiftungsvorständen drüber, ich war in Beiräten drinnen. Also das hat mich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben begleitet. Und als dann die letzte Sanierungsaufgabe, Turnaround Management, einmal zu Ende gegangen ist und keine automatisch weitere da war, stand ich vor der Entscheidung, was zu tun. Und da war eben der Gedanke, das Thema Aufsichtsrat war eh immer schon meine Profession und meine Leidenschaft, dann auch zu meiner ganzen inhaltlichen Tätigkeit zu machen. Und auch so mit der Überzeugung, die, glaube ich, für viele Menschen gilt. Wenn man etwas gern macht, dann macht man es automatisch gut. Das liebe ich im Aufsichtsratswesen und daher gerne gemacht und daher war es irgendwann einmal so quasi die logische Konsequenz, klar ein bisschen vermittelt auch durch Bendel Bismanger, die Idee dazu hatten, zu sagen.
Die müssen wir kurz vorstellen an der Stelle für die Hörerinnen und Hörer,
bitte. Bendel Bismanger ist so quasi Wiens älteste, alteingesessene Personalvermittlungsgesellschaft von den Herren Dr. Peter Bendel und Dr. Karl Bismanger gegründet und die hatten eben damals die Idee zu sagen, sie wollen sich dem Thema Aufsichtsratsprofessionalität zuwenden, hatten mich eingeladen, ob ich das machen möchte und ich habe gesagt, das ist die dümmste Idee, die sie haben können, weil Österreich ist 270 Jahre in die genau andere Richtung gewachsen. Es ist ein Old Boys Network, es ist eine reine Beziehungshaberei, es ist Unprofessionalität. Und dort jetzt mit einem Anspruch hineinzugehen, Professionalität, das ist die berühmtische griechische Tragödie des Sisyphos, der den Stein, den Berg hinaufwälzt und wenn er an der Spitze angekommen ist, dreht der Berg sich um und es beginnt wieder von vorne.
Wissen wir spätestens seit dem Austropop,
ne? Genau, ja. Und so habe ich das eben gesehen und auch beschrieben und habe gesagt, das ist, wenn, dann ist es eine Lebensaufgabe und dann kann man da nicht kurzfristig reüssieren und vor allem man kann es nie sehen betriebswirtschaftlich, dass man mit dem jetzt so quasi groß ein Profit Center und Geld verdient.
Und nach dieser Verkaufsveranstaltung haben die beiden gesagt, das machen wir.
Nehme ich auf. Ja, die wollten es machen, aber ja. Ich wollte es nicht machen, genau. Weil ich gesagt habe, das werde ich nicht mehr erleben.
Ich habe es satirisch also gemeint, das war ja eigentlich
genau. Ihr. Genau. Ja, ja. Ja, aber dann haben sie mich dann doch unter Anführungszeichen dafür gewinnen können für die Idee, indem sie auch ein ganz spannendes Package geboten haben. Sie haben gesagt, wir bieten für 5 Jahre den Raum, nämlich nicht nur den physischen Raum in der Bartensteingasse, sehr prominent, gleich neben dem Parlament gelegen, sondern eine Ganztagsmitarbeiterin. Ich wäre eingebunden in die Ablauforganisation, in die ganze Struktur. Ich brauche mich um nichts kümmern, nur um das inhaltliche Thema Aufsichtsratsprofessionalität im deutschsprachigen Raum.
Der Abschied hat eine Phase von 12 Jahren im Titel gehabt. Das heißt, Ende 2024 war es vorbei, Anfang 2013 losgegangen.
Genau.
Warum 2013?
Weil das damals war eigentlich damals begonnen hat, oder? Alles schon im Jahr 2012.
Ja.
Aber wir haben es dann, wir sind richtig gestartet am 1. Jänner 2013. Mhm. Und da war eben dieser gerade angesprochene 5-Jahres-Deal, wo die Herren gesagt haben, okay, wir bieten das von unserer Seite und mein Teil ist so quasi die Arbeitsleistung und ich werde eine Business Unit im Rahmen der P&P-Gruppe und für diese 5 Jahre habe ich dieses organisatorische Package. Und da haben wir gesagt, wir schauen dann gemeinsam, nach 5 Jahren machen wir eine Evaluierung, wer hat recht? Haben die Pendel-Bisswanger-Gruppe recht, die sagen, das wird ein Riesenthema oder hat Fritz recht, der sagt, na, das dauert im wesentlich länger alles, das wird nicht so schnell gehen. Und daher habe ich gewusst, man kann da den Ansatz nicht im klassischen Sinn sehen, sondern man muss das ganz anders machen und habe ihm gesagt, man muss in der Öffentlichkeit dieses Bewusstsein wecken, dass Aufsichtsrat eine höchst verantwortungsvolle Tätigkeit professionell auszuüben ist. Und das ist, wenn man 270 Jahre genau das Gegenteil immer nur gelesen hat, ist das ein unglaublich schwieriges Unterfangen. Aber der Journalismus, der war für mich immer wichtig, weil ich hatte immer, war in der Länderbank Pressesprecher, in meinen 20 Jahren im Topmanagement hatte ich immer die Öffentlichkeitsarbeit unter mir. Und daher war ich mit dem Journalismus immer wieder sehr eng verbunden. Und viele Journalisten kannten mich ja und haben so quasi jetzt gesehen, jetzt macht er sich selbstständig. Und jetzt ist so quasi der kleine David gegen die großen Goliaths. Und haben mich daher so ein bisschen auch journalistisch unterstützt. Und ich wusste natürlich, für den Journalismus ist only bad news, good news. Und habe da immer gesagt, die Abnicker im Aufsichtsrat, die Durchwinker, die Frühstücksdirektoren, die Unnötigen und, und. Und das ist natürlich etwas, was zu jeder Jahreszeit, Saison hat und immer wieder gut ankommt in den Medien. Und deswegen werde ich ja gern geholt bei den Wirecards, bei der Kommerzialbank, bei den Casinos Austria immer dann, wenn irgendwelche Desasters passieren, dann fragt man mich gerne um die Meinung. Aber die wahre Gründungsbotschaft von Boardsearch war eine ganz andere. Nämlich zu sagen, sehe deinen Aufsichtsrat als Wettbewerbsvorteil. Und das war eben das völlig Neue, dass ich in diese, aber ganze internationale Szene, also bis nach Amerika und Asien gebracht habe, zu sagen, sieh dein Aufsichtsratsgremium als Wettbewerbsvorteil. Bringe die besten Köpfe hinein und nicht 270 Jahre Beziehungsebene, deine Freundal, deine Haberer und deine, die unter Anführungszeichen dir wohlgesonnenen. Und das war eben eine Story, die ein Journalist einmal gebracht hat. Aber damit war so quasi der Verpuffungseffekt auch schon vorbei, weil Wettbewerb als Aufsichtsratsvorteil ist für Medien nur bedingt von dauerhaftem Interesse, während hingegen die Bad News, wenn irgendwas passiert, das ist immer wieder aktuell.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Shitstorm kriege. Mittlerweile ist ja sehr wichtig, dass der Aufsichtsrat auch sehr divers nach verschiedensten Kriterien besetzt ist. Wie hedgt sich das mit den besten Köpfen? Das ist sicherlich die Aufgabe, den richtigen Mittelweg zu finden. Einen repräsentativen Aufsichtsrat, der natürlich divers ist.
Na, wir waren schon die Ersten, die gesagt haben, Diversität sehen wir damals, ich glaube, das war vor 10 Jahren ganz anders, als man das damals im normalen Sprachgebrauch hatte, weil da hatte man unter Diversität nur das Geschlecht, Mann und Frau im Hinterkopf. Und wir haben gesagt, nein, Diversität hat 5 Ebenen. Das ist auf der einen Seite die Geschlechterdiversität, das ist aber auf der anderen Seite auch die Altersdiversität. Warum sollen in Aufsichtsräten immer nur 65 Weiß und Plus sitzen? Da dürfen auch Junge hinein. Dann die Know-how-Diversität. Das heißt, in einem Aufsichtsrat sollten immer mehrere verschiedene Know-how, ich habe damals gesagt, 14 verschiedene Know-how-Quellen oder Persönlichkeiten sollten da drinnen sitzen. Die vierte Ebene, die damals völlig neu war, dass ich gesagt habe, Aufsichtsräte bedürfen auch einer Internationalität. Und die meisten Unternehmen sind ja auch schon international ausgerichtet und dann muss der Aufsichtsrat das abbilden. Und die fünfte Ebene ist die Herkunft. Das hat man am Anfang weniger verstanden, aber als H&M dann einmal einem afrikanischstämmigen jungen Mann ein T-Shirt angezogen hat mit Monkey in the Jungle und es einen weltweiten Shitstorm gab und plötzlich alle H&M-Geschäfte über 10 Tage, glaube ich, boykottiert wurden, hat man erkannt, wie wichtig Herkunft und das Verständnis für Herkunft ist. Und das ist im Aufsichtsrat auch mittlerweile angekommen.
Freue mich sehr, dass wir diese Folge machen können. Danke für die 5 Punkte jetzt. Ich weiche von meinem eigenen Konzept des Punkt für Punkt Abschiedsbrief irgendwie durchgehen ab und habe ein paar Fragen noch. Gibt es irgendwelche Pattern, wo man sagen kann, so groß sollte ein Aufsichtsrat sein bei der und der Unternehmensgröße? Gibt es da irgendwie Best-Practice-Sachen?
Ja, dann braucht man nur in die Schweiz zu schauen, die ja grundsätzlich ein anderes System haben, nämlich den Verwaltungsrat. Und genau. Der Verwaltungsrat ist ein sogenanntes One-Tier-System. Das heißt, das sind Executive und Non-Executives in einem Gremium drinnen. Im Gegensatz zum Aufsichtsrat. Der Vorstand führt die Aktiengesellschaft und der Aufsichtsrat ist das kontrollierende, begleitende Gremium dazu. Also zweistufiges System. Und im einstufigen System, also im Verwaltungsrat der Schweiz, da hat man diese eher weise Grundstruktur, dass man so kleine Unternehmen 3 Mitglieder, mittlere Unternehmen 5 Mitglieder und große Unternehmen 7 Mitglieder. Weil es gibt diesen alten Grundsatz aus der Organisationslehre, alles was über 8 Teilnehmer hinausgeht, ist kein Arbeitsgremium, sondern ist irgendein Diskutierclub. Und deswegen sind zum Beispiel insbesondere die deutschen börsennotierten Unternehmen mit 20 Vertretern da im Gremium, das sind alles keine Arbeitsgremien. Und ich habe das lange immer auch gesagt und dann ist irgendwann auch der Gesetzgeber auf die Idee gekommen und hat das ja mittlerweile zerlegt, indem er ein Audit-Komitee, also einen verpflichtenden Prüfungsausschuss eingefordert hat. Mittlerweile die großen börsennotierten Aktiengesellschaften, die haben bis zu 8, 9, 10 verschiedene Ausschüsse des Aufsichtsrats, wo sich das Gremium wieder zerlegt in einzelne kleine Teilgebiete, um vernünftige Arbeitsstrukturen zu haben.
Das heißt, Österreich ist vielleicht eine Spur zu groß auch, oder? Von der Aufsichtsratsanzahl je Unternehmen, oder kann ich das nicht so?
Man muss unterscheiden, die Aktiengesellschaften haben meistens zu viele Teilnehmer, ja, ist aber auch international dann, insbesondere im angelsächsischen Raum so, sind immer zu viele Teilnehmer. Deswegen ist die Schweiz, die hat da ein vernünftiges Set. Denn mit 3, 5 und 7, das ist wirklich arbeitsfähig.
Komme ich zum nächsten Stichwort, dass ich einfach so hinknall, Aufsichtsräte und Vergütung.
Ja, als ich angetreten bin, war mir ja klar, es macht keine Persönlichkeit ein Aufsichtsratsmandat wegen des Entgelts. Das Entgelt war, wir haben das immer wieder in allen Statistiken nachgewiesen, Österreich war in Europa immer Schlusslicht in der Aufsichtsratsvergütung, hat historische Gründe, kann man jetzt lange erklären, aber okay, dann machen wir schnell durch. Historische Gründe, warum nach dem Zweiten Weltkrieg die große Verstaatlichung in Österreich mit der verstaatlichten Holding selber, auch die Banken und Versicherungen, ja alles im Eigentum der öffentlichen Hand. Und da hat man jetzt gesagt, um an meinem Beispiel zu bleiben, der Generaldirektor der Länderbank hat ein Salär von, sagen wir irgendeine 6-stellige Zahl, der soll jetzt nicht durch Aufsichtsratsmandate noch mehr dazu bekommen. Und damals war es Usance, dass der Generaldirektor der Kreditanstalt, der Generaldirektor der Länderbank, die hatten alle die maximale Anzahl von 20 Aufsichtsratsmandaten. Das heißt, da hätte sich natürlich das Salär da schon verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Das wollte man nicht. Und deswegen hat man gesagt, das sind an und für sich nur Anerkennungsentgelte und die Tantieme, also das Aufsichtsratsentgelt, das muss ganz nieder sein. Natürlich haben die Privaten eine solche öffentlich-rechtliche Vorgabe willig angenommen und gesagt, ja, wir zahlen unseren Aufsichtsratsentgelt auch nicht sehr viel und daher sind aus den historischen Wurzeln heraus, ist diese Aufsichtsratsvergütung niemals materiell gesehen worden, sondern immer nur als Beiwagerl auf innerisch.
Sie haben die Zahl 20, ist das der Cap immer noch als Maximalanzahl an Aufsichtsratmandaten?
Nein, das hat sich mittlerweile durch eine Vielzahl von Änderungen hat sich ergeben. Fit und Proper war auch so ein maßgebendes Regelwerk, das einmal gefordert hat, dass Aufsichtsratsprofessionalität einkehrt, dass man sich ausbilden muss dafür, dass man sich weiterbilden muss und. Und hat es mittlerweile beschränkt, dass man maximal 8 Aufsichtsratsmandate haben darf. Wobei Vorsitzmandate, also bin ich in einer anderen Gesellschaft auch noch Aufsichtsratsvorsitzender, zählen doppelt.
Ja, das muss man auch alles mal bewältigen können. Jetzt weiß ich das Stichwort Fit and Proper. Welche Ausbildung brauche ich als Aufsichtsrätin oder als Aufsichtsrat?
Da gibt es eine zweigeteilte Antwort. Die eine ist so quasi formell, brauche ich gar nichts, weil in Deutschland wird der Begriff geprägt, der Aufsichtsrat ist kein Ausbildungsberuf. Ich brauche für, wenn ich Maurer, wenn ich Installateur bin, wenn ich Elektriker bin, brauche ich eine Ausbildung, eine Lehre und einen Befähigungsnachweis, wenn ich es dann selber ausführe. Aufsichtsrat genügend im Grunde nach zwei Minimalanforderungen. Ich muss volljährig sein und ich darf nicht verurteilt sein. Das erfüllen einmal, glaube ich, in Österreich fast 9 Millionen Menschen. Und daher ist das wirklich keine Eintrittshürde.
Ja.
Aber schön langsam geht in der Praxis, vor allem auch durch die Corporate Governance Bestimmungen, durch die Kodizes, dass man sagt, Aufsichtsräte müssen vorbereitet sein, müssen ausgebildet sein. Und so war es ja auch dann, dass ich eingeladen wurde von der Donau-Universität Krems, vor 10 Jahren dort eine professionelle Aufsichtsratsausbildung auf die Beine zu stellen. Und glaube, dass uns dort was ganz Vernünftiges gelungen ist, hat gezeigt, dass die berühmte Financial Times in London, also das gilt so quasi als der Maßstab in der internationalen Boardausbildung, und in Deutschland die Deutsche Börse mit ihrer Aufsichtsratsausbildung, die haben nach Krems geschielt, weil wir waren die Ersten, die Digitalisierung für Aufsichtsräte, die die weichen Faktoren, Kommunikation und da hineingenommen haben. Und ich habe damals immer gesagt, Rechte und Pflichten im Aufsichtsrat, ein wichtiges Thema, darauf fokussieren heute noch die meisten Aufsichtsratskurse. Ja, aber das kann es nicht sein, sondern die dürfen im Zuge meiner Ausbildung nur 25% Anteil haben. Und 75% sind ganz andere Themen, nämlich die aus der Praxis heraus, die wirklich wichtig sind. Betriebswirtschaft, dann die wichtigste Aufgabe überhaupt für Aufsichtsräte, HR. Also ohne Personalgespür und ohne Personalkenntnisse, die wichtigste Aufgabe eines Aufsichtsrats ist es, den Vorstand auszuwählen, zu bestellen und wenn es nicht funktioniert, abzuberufen. Und das ist nicht, wie die meisten glauben, Gott gegeben. Nein, das kriegt man nicht in der Wiege mit, sondern dafür muss man ausgebildet sein.
Die letzte Frage noch in meinem Word-Rap jetzt, Aufsichtsrat und Haftung.
Ja, das ist auch so ein Thema. Die Haftung hat es eigentlich immer schon gegeben, nur wurde sie von niemandem ernst genommen und daher war sie de facto nicht präsent. Und erst als die Gerichte erstmals gesagt haben, oder so quasi auch die Öffentlichkeit, auch die Medien sehr stark, wenn ein Unternehmen insolvent wurde, ja, wir waren da eigentlich im Aufsichtsrat, da wurde dieses Thema so quasi inhaltlich bedeutend und dann bei den ersten Prozessen und vor allem das, was ja damals noch nie jemand geglaubt hat, bei den ersten Verurteilungen und nicht nur zivilrechtlichen Verurteilungen, sondern strafrechtlichen Verurteilungen. Wie der erste, damals immer Finanzaufsichtsratsvorsitzende, zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wurde. Da ging so quasi ein echter Ruck durch die gesamte Aufsichtsratswelt und gesagt, heute aufpassen, wir müssen uns da eigentlich, wir müssen ausgebildet sein, wir müssen fit und proper sein, wir müssen uns weiterbilden. Aber vor allem, die Haftung ist nicht nur eine auf dem Papier seiende, sondern das ist eine, die schlagend wird.
Und diese Haftung, die visibel wurde durch eben wie jetzt geschilderte Fälle, was hat das mit Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern im Aufsichtsrat gemacht? Haben die dann die Panik gekriegt irgendwie? Weil es mir doch nicht so die Managerkarrieren, die dann auch noch einen Aufsichtsrat dazu gemacht haben.
Ja, gibt zum Beispiel von der Gewerkschaft bis zur Arbeiterkammer, die haben dann plötzlich auch eigene Ausbildungen ins Leben gerufen, haben die Belegschaftsvertreter weitergebildet und die sind dort mit ihren Ausbildungen und mit ihren Forcierungsmaßnahmen eigentlich sehr gut unterwegs.
Ich komme jetzt wieder zurück im Spezielleren zu Board Search. Vielleicht eine kurze Figurenzeichnung, was das Unternehmen macht.
Dem Grunde nach ein Headhunter für Aufsichtsräte. Unternehmen kommen und sagen, die Unternehmen kommen und sagen, ich hätte gern ein Aufsichtsratsmitglied oder ich möchte einen ganzen Aufsichtsrat neu bestellt haben oder richten Sie uns einen Beirat ein, eine neue Trendwende, die in den letzten Jahren eingeleitet wurde, dass man viel mehr auf den Beirat setzt oder ich suche ein Stiftungsvorstandsmitglied oder ein Kuratoriumsmitglied oder.
Komme ich noch zu einem weiteren Sidestep aus unserem Vorgespräch. Persönlichkeiten aus meiner Wirtschaftsblatt-Vergangenheit spielen auch rein. Der Peter Mutzig, unser alter Chefredakteur, liebe Grüße Peter an der Stelle, hat auch irgendeine Beziehung zu Ihnen. Unabhängig vom Wirtschaftsblatt.
Peter Mutzig durfte ich eben durch das Wirtschaftsblatt, das ich bis zum heutigen Tag nahezu, und das ist wirklich keine Übertreibung, täglich vermisse, weil es ist einfach in der Medienlandschaft davor nie das gewesen, was das Wirtschaftsblatt dann ausgefüllt hat und danach konnte niemand das auch nur ansatzweise füllen und daher das Wirtschaftsblatt hat wirklich, also in meinem Herzen, einen ganz großen Stellenwert und der Jens Cipul und vor allem der Peter Mutzig haben da maßgebliche Persönlichkeiten, die auch mit ihrer gesamten Kraft dafür gestanden sind. Und wir hatten damals, wurde ich eingeladen von Peter Mutzig für ein eigenes Wirtschaftsblatt-Seminar, wo man als Top-Manager gelernt hat, wie eine Zeitung entsteht. Wie man eine Zeitung macht, da kommen die einzelnen Meldungen rein, welche gewichtet man mehr, wie nimmt man die Headlines raus und, und. Also ein wirklich ganzer Tag hat mir viel damals gebracht, viel im Verständnis, auch viele ganz nette persönliche Kontakte. Und daher habe ich immer wieder mit dem Dr. Mutzig Kontakt gehabt. Und als wir dann 2015 die Idee hatten, Exzellenz im Aufsichtsrat auszuzeichnen, wo alle gesagt haben, du, das geht nicht, das kann nie funktionieren. Wer soll wann, nach welchen Kriterien was beurteilen? Habe ich gesagt, okay, wir errichten das, wir machen das, wir zeichnen das aus und against all odds, gegen alle Widerstände. Haben wir das dann auch geschafft. Und der Peter Mutzig war gemeinsam mit zwei anderen renommierten Persönlichkeiten aus dem Journalismus, habe sie gebeten, ob sie die Jury bilden mögen, weil ich gewusst habe, wie kann man Exzellenz auszeichnen? Wir stiften einen Award, ja, habe ich 5 gestiftet, und wir machen eine Gala. Nur Award gibt's Hunderttausende, Galas gibt's genauso Hunderttausende auf der Welt, aber das war nicht unser Anspruch, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt. Wir waren und sind weltweit die Ersten, die Exzellenz im Aufsichtsrat ausgezeichnet haben. Und was wir eben nicht haben wollten, nach dem Motto, the Oscar goes to, sondern ich habe gesagt, wenn, dann muss die Jury, da darf man nur ja, nie, gerade in Wien, nie in den Verruf kommen, den kann man sich kaufen, den kann man sich wünschen.
Wollte ich gerade hin,
das ist nämlich gar nicht so leicht. Das war so quasi immer dieser Verdacht, so nach dem Motto Misswahlen. Und aus dem will ich absolut von vornherein draußen sein. Und daher war mir wichtig, für die 5 Kategorien jeweils eine eigene dreiköpfige, das ist eine ideale Form, dreiköpfige Jury zu bilden, die aus qualifizierten Top-Persönlichkeiten besteht und die wirklich unabhängig entscheiden. Die letzte Auflage war dann, wir sagen eben nicht, die Oscar goes to, sondern die Begründung, auf wen diese Wahl fällt, muss schriftlich, ausführlich, und wir haben dann auch ein Buch herausgebracht, öffentlich bekannt und auf 4 bis 5 Seiten wirklich gedruckt, kleingedruckt beschrieben, also extrem, sehr gut, transparent, nachvollziehbar. Und das hat diesen sogenannten AREX, dem steht AR für Aufsichtsrat, EX für Exzellent, diese Wertigkeit verlieren, dass auch die Preisträger sehr schnell erkannt haben, heute steckt wirklich eine unabhängige Jury dahinter und das ist eine tatsächliche Auszeichnung.
Spannend, wenn man sich dem Thema natürlich nähert, kommen viele Gedanken, man ist ja eigentlich nicht dabei bei den Aufsichtsratssitzungen, aber trotzdem kann man Exzellenz halt bewerten und AREX ist auch aufgelöst worden, das wäre noch eine Frage gewesen, weil das kommt, wenn man dann nachsieht und ein bisschen tiefer reinschaut bei Board Search. Sehr häufig vor. Outdoor, Fachbeiträge, ORF. Der ORF, der hat meistens dann bei Skandalen Interesse, nehme ich an, oder?
Genau. Ich hatte das Vergnügen, zweimal in der Zeit im Bild 2 zu sein, immer dann, wenn was passiert. War auch mehrfach eingeladen im Morgenjournal, im Mittagsjournal. Die Namen habe ich schon erwähnt, wann immer was passiert. Kommerzialbank, Casinos Austria, die eine oder andere spektakuläre Großinsolvenz.
Dann habe ich noch ein Stichwort, das Forum Aufsichtsrat.
Ja, das Forum Aufsichtsrat war so eine Event-Kreation von mir, wo ich mir einen Gastsprecher eingeladen habe und den aus 5 Perspektiven gezeigt habe. Mein erster Gastsprecher war damals der Norbert Zimmermann von der Berndorf-Gruppe.
Auch lieb grüßen, war zu Gast, verlinke ich die Folge.
Ja. Und den durfte ich damals zeigen als ersten Management-Buyout Fall in Österreich, als Generaldirektor der Berndorf-Gruppe, als Aufsichtsratsvorsitzender der Berndorf-Gruppe, aber auch als Inhaber von 2 Stiftungen und damals auch als Chef der österreichischen Bilanzpolizei. Und dieses Format haben wir eigentlich so in wenigen Minuten herauskristallisiert gehabt. Und dann hat meine Frau gesagt, du bist so musikaffin, ich habe da meine Cello-Lehrerin. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht einfach eine Veranstaltung haben, so wie alle anderen anfangen mit Einleitungen und Begrüßungen, sondern ich habe gesagt, ich möchte einfach mit Musik anfangen. Und da hat sie gesagt, du, ich sage da meine Cello-Lehrerin und die nehmen wir. Und so hat das genau begonnen. Nur, die Cello-Lehrerin ist krank geworden, 3 Tage vor dem ersten Event. Und sie hat gesagt, sorry, ich bin wirklich krank und werde nicht fit, aber ich kann...
Ich habe jetzt eine Vermutung, wir haben es nicht vorgesprochen, aber okay, ich höre weiter zu.
Ich kann Ihnen einen Bekannten vermitteln und der ist Geiger. Und ich habe gesagt, gnädige Frau, nicht böse sein, aber ein Cello ist für mich so ein wohlig warmer Klang, die Geige ist eher schrill. Mit einer Geige möchte ich eine Board-Search-Veranstaltung nicht einbegleiten. Die hat gesagt, ich habe aber nichts anderes und der wird sie anrufen, hat mich auch prompt angerufen und habe ihm aber in meiner Offenheit genau das Gleiche gesagt. Hat er gesagt, naja, wenn Sie eine Geige nicht wollen, ich habe auch ein Quartett. Und ich habe gewusst, ich habe Minimalbudget und ein Geiger wäre sie vielleicht noch ausgegangen, aber ein Quartett definitiv nicht. Und das Hirn hat gesagt, nein, kannst du nicht machen. Der Bauch hat gesagt, du hast kein Budget und das Herz hat gesagt, mach es. Und so habe ich das Quartett verpflichtet. Und das ist das mittlerweile sehr bekannte aus internationalen Topmusikern bestehende Streichquartett Atmos. Und mit denen haben wir eben 32 Veranstaltungen gemacht. Und genau dieser Mix, weil wir dann gesagt haben, wir machen nicht nur den Anfang, sondern wir machen auch den Schluss. Und die 5 Sequenzen verbinden wir jeweils mit einem Musikstück. Und genau diese 3 Elemente, dass es auf der einen Seite eine Informationsveranstaltung war, auf der anderen Seite auch mit der Musik ein Entertainment und letztendlich, so sagen eben die vielen internationalen Teilnehmer, eine unglaubliche internationale eine Netzwerkplattform an gehobenen Persönlichkeiten, die haben eben dieses Einmalige gemacht und mit 32 erfolgreich veranstalteten Foren und 5000 Teilnehmern haben wir da, glaube ich, nämlich gemäß Feedback, das sind nicht meine Worte, sondern man kann das alles auf der Website nachlesen, wir bekommen zu jedem Forum-Aufsichtsrat mindestens 30, 40, 50 schriftliche Feedback-Meldungen im Nachhinein. Da kann man so quasi, wenn man das einmal sich anschaut, für jede Veranstaltung, kriegt man ein bisschen auf innerisch ein Gespür, warum die Menschen dort einen Mehrwert mitgenommen haben.
Und da kriegt man auch ein Gespür, warum der Podcast wirklich so live ist, weil ich habe auf was anderes getippt, weil den Norbert Zimmermann verbinde ich auch mit einer Band und mit einem genialen Saxophonskill. Der kann so gut Saxophon spielen, ich habe mir gedacht, der macht das selber oder was?
Nein, er war mal auch bei der ersten Arix-Gala war er dabei, weil er ja im Aufsichtsrat damals eines Preisträgers gesessen ist. Und ich habe ihn fürs nächste Jahr dann angefragt, ob er mit seinen Swinging Leaders, und er hat gesagt, lieber Dr. Fritz, halten wir auseinander. Genau. Das eine ist die Musik und das andere ist die Management-Seite und die möchte ich nicht miteinander verquicken.
Ja, genau. Ja, wir haben eigentlich begonnen mit einem Abschied, über den wir nicht gesprochen haben. Der ist jetzt passiert zum Jahreswechsel 2025. Was heißt dieser Abschied nach 12 Jahren für Sie persönlich und wie geht es mit Boardswatch weiter?
Ja, also der Abschied, und das kann ich wirklich sagen, kam für alle Beteiligten völlig überraschend. Selbst Mitarbeiter, da hat niemand etwas gewusst.
Sie selber haben es auch aus den Medien erfahren, ne? Nein, Spaß.
Nein, aber es ist so ein Reifeprozess, der schon so quasi seit einem Jahr ein bisschen in mir gegoren hat. Aber man schreckt dann immer zurück, weil es ja doch sein Baby ist und weil es ja sein Leben ist und auch seine Begabung, seine Erfüllung. Aber ich habe im Herbst einen runden Geburtstag gehabt. Es gibt in meinem Privatleben eine Vielzahl von jetzt für mich Neuerungen und Veränderungen, dass ich gesagt habe, wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit Schluss zu machen und mich zu verabschieden. Die meisten Fragen, oder werde ja seitdem das bekannt wurde, seit dem 18., 19. Dezember ist der Newsletter rausgegangen, werde ich ja nach wie vor bis zum heutigen Tag mit Anfragen überhäuft, wer macht Boardswatch weiter? Was bedeutet das nun? Ich habe mich einfach nur verabschiedet, aber Boardswatch ist halt so eine rein personenbezogene Geschichte, die ausschließlich auf mich und ein 45-jähriges Know-how in dieser Materie zugeschnitten ist, da ohne jetzt arrogant sein zu wollen, aber das kann niemand in dieser Form so weiterführen. Ich habe es ein paar Mal versucht mit der einen oder anderen Person, die interessiert waren, aber die haben dann immer gefragt am dritten Tag, woher nehmen Sie das her? Ich habe gesagt, das ist im Kopf drinnen. Ich gesagt, wo kann ich das nachschauen? Wo kann ich das recherchieren? Und sagt, das kennen Sie nicht, das haben Sie oder haben Sie nicht? Und daher, ja, es gab einige Anfragen, das so quasi auch als Unternehmen durch jemand anderen weiterführen zu lassen, aber das ist so ein bisschen diese Herzensverbundenheit, die einem sagt, es ist dein Baby, du hast es zu dem gemacht und es gibt so viele Verbundene international auf 3 Kontinenten der Welt, das kann an und für sich niemand in dieser gleichen Qualität weiterführen und daher wird Boardswatch vom Markt genommen.
Jetzt habe ich natürlich doch im Mund ein bisschen offen und ein paar Fragen dazu. Hinterlässt eine Lücke. Wäre das nicht ein Case für Trade Sale oder sonst was in die Richtung? Weil zum Aufsichtsrat gehört ja irgendwie auch dazu, dass man Nachfolgeregelung für gute, ich verstehe das schon mit der persönlichen Verbundenheit zu dem Thema, die man nicht so leicht ersetzen kann. Ich kenne das bisweilen auch bei meinen Aktivitäten, dass das keinen Wert hat, leider, der größer ist als ich. Ja, aber gibt es da irgendwelche Möglichkeiten noch?
Ja, noch sind die Möglichkeiten offen. Ich habe gerade morgen wieder ein Gespräch mit jemandem, der ein gewisses Interesse an Teilen oder auch an markenrechtlichen Dingen sein Interesse bekundet hat. Ja, das Thema wäre grundsätzlich noch eines, das man vertiefen könnte.
Dann werden wir das LinkedIn-Profil und die Boardswatch-URL einfach verlinken in den Shownotes. Lieber Herr Fritz, vielen lieben Dank für diesen tollen Podcast, einen Deep Dive natürlich wie angekündigt ins Aufsichtsrat-Thema. Ich habe unglaublich viel Neues auch für mich mitgenommen, Hörerinnen und Hörer auch. Möchte mich bedanken für den Besuch an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ein herzliches Dankeschön nochmals für die Einladung und auch ein besonderes, aus dem Herzen kommendes Dankeschön in der Art und Weise, wie dieser Podcast ablaufen durfte und wie er von der Persönlichkeit her geführt wurde. Das war eben nicht nur auf der rein rationalen Ebene, sondern das war dieser Dreiklang, Ratio, Bauch, aber sehr viel Herz. Und da danke ich dem Christian Drastil aus meinem ganzen Herzen heraus.
Und jetzt bin ich rot geworden, aber das sieht man ja nicht, weil es ein Podcast ist. Tschüss und Baba. Dankeschön.